Ich habe mir den Wahlspruch zu eigen gemacht, die beste Regierung ist die, welche am wenigsten regiert. Und ich sehe gerne, wenn schneller und gründlicher nach ihm gehandelt würde. Wenn er verwirklicht wird, dann läuft es auf dies hinaus. Und daran glaube ich auch. Die beste Regierung ist die, welche gar nicht regiert. Und wenn die Menschen einmal reif dafür sein werden, wird dies die Form ihrer Regierung sein. Eine Regierung ist bestenfalls ein nützliches Instrument. Aber die meisten Regierungen sind immer und alle sind manchmal unnütz. Die Einwände, die man gegen ein stehendes Heer vorgebracht hat, und davon gibt es viele und gewichtige, die sich durchsetzen sollten, können letztlich auch gegen eine ständige Regierung erhoben werden. Das stehende Heer ist doch nur ein Arm der ständigen Regierung. Diese Regierung aber, die nichts weiter als die Form ist, welche das Volk zur Ausführung seines Willens gewählt hat, kann leicht missbraucht und verdorben werden, bevor das Volk Einfluss darauf nehmen kann. Der Krieg in Mexiko beweist es, das Werk einer vergleichsweise geringen Zahl von Einzelnen, welche die ständige Regierung als ihr Werkzeug benutzt. Das Volk hätte dieser Maßnahme von vornherein nicht zugestimmt. Was ist die amerikanische Regierung anderes als eine Tradition und noch dazu eine recht junge, die danach strebt, sich selbst ohne Machteinbuße für die Nachwelt zu erhalten, die dabei aber in jedem Augenblick mehr von ihrer Glaubwürdigkeit verliert? Sie hat ja nicht einmal die Lebenskraft und Energie eines einzigen lebensvollen Mannes, denn ein Einzelner kann sie nach seinem Willen zurechtbiegen. Sie ist eine Art Holzkanone für das Volk. Wenn man sie je im Ernst gebrauchen würde, sie würde ganz sicher platzen. Deshalb ist sie aber nicht weniger notwendig. Die Leute brauchen einfach irgendeine umständliche Maschine. Sie wollen ihr Geräusch hören, um die Vorstellung zu befriedigen, die sie von einer Regierung haben. Regierungen führen uns also vor, wie leicht man die Menschen betrügen kann, ja, wie sie sich sogar selbst betrügen, und zwar zu ihrem eigenen Vorteil. Wir müssen zugeben, es ist eindrucksvoll. Nur, von sich aus hat diese Regierung noch nie irgendeine Unternehmung gefördert, höchstens durch die Behendigkeit, mit der sie ihr aus dem Weg gegangen ist. Sie bewahrt nicht die Freiheit des Landes, sie besiedelt den Westen nicht, sie erzieht nicht. Alles, was erreicht wurde, verdanken wir dem eingewurzelten Charakter des amerikanischen Volkes. Und der würde mehr ausgerichtet haben, wenn die Regierung nicht so oft im Wege gelegen hätte. Denn die Regierung ist ein Instrument, mit dessen Hilfe sich die Menschen endlich gegenseitig in Ruhe lassen könnten. Und sie ist, wie gesagt, umso nützlicher, je mehr die Regierten von ihr in Ruhe gelassen werden. Wie aber ist es in Wirklichkeit? Wenn sie nicht aus Gummi wären, könnten Handel und Wirtschaft niemals die Hindernisse überspringen, welche die Gesetzgeber ihnen unaufhörlich in den Weg legen. Wenn man diese Leute nur nach ihrer Wirkung und nicht teilweise auch nach ihren Absichten beurteilte, dann verdienten sie, zusammen mit jenem Gesindel eingestuft und bestraft zu werden, das Hindernisse auf Eisenbahnschienen legt. Ich will sachlich reden und nicht wie die Leute, die sich überhaupt gegen jede Regierung erklären. Ich sage nicht von jetzt an keine Regierung mehr, sondern von jetzt an eine bessere Regierung. Jedermann soll erklären, vor welcher Art von Regierung er Achtung haben könnte, und das wird ein Schritt auf dem Weg zu ihr sein. Der praktische Grund, warum die Mehrheit regieren und für längere Zeit an der Regierung bleiben darf, wenn das Volk die Macht hat, ist schließlich nicht, dass die Mehrheit das Recht auf ihrer Seite hat, auch nicht, dass es der Minderheit gegenüber fair ist, sondern ganz einfach, dass sie physisch am stärksten ist. Aber eine Regierung, in der die Mehrheit in jedem Fall den Ausschlag gibt, kann nicht auf Gerechtigkeit gegründet sein, nicht einmal soweit Menschen die Gerechtigkeit verstehen. Könnte es nicht eine Regierung geben, in der nicht die Mehrheit über falsch und richtig befindet, sondern das Gewissen? In der die Mehrheit nur solche Fragen entscheidet, für die das Gebot der Nützlichkeit gilt? Muss der Bürger auch nur einen Augenblick, auch nur ein wenig, sein Gewissen dem Gesetzgeber überlassen? Wozu hat denn dann jeder Mensch ein Gewissen? Ich finde, wir sollten erst Menschen sein und danach Untertanen. Man sollte nicht den Respekt vor dem Gesetz pflegen, sondern vor der Gerechtigkeit. Nur eine einzige Verpflichtung bin ich berechtigt einzugehen, und das ist jederzeit zu tun, was mir recht erscheint. Man sagt, dass vereinte Masse kein Gewissen hat, und das ist wahr genug. Gewissenhafte Menschen aber verbinden sich zu einer Vereinigung mit Gewissen. Das Gesetz hat die Menschen nicht um ein Jota gerechter gemacht. Gerade durch ihren Respekt vor ihm werden auch die Wohlgesinnten jeden Tag zu Handlangern des Unrechts. Ein allgemeines und natürliches Ergebnis dieses ungebührlichen Respektes vor dem Gesetz sieht man zum Beispiel in einer Kolonne von Soldaten. Oberst, Hauptmann, Korporal, Gemeine, Pulverjungen und alles, wie sie in bewundernswerter Ordnung über Tal und Hügel in den Krieg marschieren, wider ihren Willen, ja wider ihre gesunde Vernunft und ihr Gewissen. Weshalb es ein recht anstrengender Marsch wird und beträchtliches Herzklopfen verursacht. Sie zweifeln nicht daran, dass es ein verdammenswertes Geschäft ist, mit dem Sie sich da befassen. Sie möchten alle friedlich sein. Aber was sind Sie denn eigentlich? Sind Sie überhaupt Männer oder kleine bewegliche Verschanzungen und Waffenlager und irgendeinem skrupellosen Menschen, der gerade an der Macht ist, zu Diensten? Geht doch einmal zu einem Kriegshafen und seht euch einen Matrosen an, eine Art Mensch, wie nur die amerikanische Regierung sie zustande bringt. Ein Ding, das sie mit ihren bösen Künsten aus einem Menschen macht. Es ist nur noch ein Schatten und eine schwache Erinnerung von Menschentum. Ein Mann, lebendig aufgebahrt und aufrecht, doch sozusagen schon unter Waffen begraben und von einem Leichenzug begleitet, obgleich es auch noch anders sein kann. Kein Begräbnis, kein Trommelgruß, als wir seinen Leichnam zu den Wellen trugen. Kein Soldat gab einen Abschiedsschuss über dem Grab, in das wir unseren Helden legten. Die Mehrzahl der Menschen dient also dem Staat mit ihren Körpern nicht als Menschen, sondern als Maschinen. Sie bilden das stehende Heer und die Miliz, die Gefängniswärter, die Konstabler, Gendarmen etc. In den meisten Fällen bleibt da kein Raum mehr für Urteil oder moralisches Gefühl. Sie stehen auf derselben Stufe wie Holz und Steine. Vielleicht könnte man Holzmänner herstellen, die ebenso zweckdienlich wären. Solche Wesen flößen nicht mehr Achtung ein als Strohmänner oder ein Dreckklumpen. Sie sind nicht mehr wert als Pferde oder Hunde. Und doch hält man sogar solche Menschen gewöhnlich für gute Bürger. Andere, wie die meisten Gesetzgeber, Politiker, Advokaten, Pfarrer und Würdenträger, dienen dem Staat vor allem mit ihren Köpfen. Doch weil sie selten moralische Unterschiede machen, könnten sie, ohne es zu wollen, ebenso wohl dem Teufel dienen wie Gott. Nur wenige Helden, Patrioten, Märtyrer, wirkliche Reformer und Männer dienen dem Staat auch mit dem Gewissen. Sie werden gewöhnlich von ihm als Feinde behandelt. Ein Weiser wird immer nur als Mensch dienlich sein wollen. Er wird sich nicht dazu hergeben, Lehm zu sein, um ein Loch zu stopfen, um den Wind abzuhalten, sondern er wird diese Aufgabe dem Staub überlassen. Zu hoch geboren bin ich, um jemands Eigentum, der Zweite nur zu sein am Steuer, nützlicher Dienstmann und Werkzeug für irgendeine Macht auf dieser Erde. Wer sich ganz seinen Mitmenschen hingibt, erscheint ihnen nutzlos und eigensüchtig. Wer sich aber nur zum Teil gibt, wird zum Wohltäter und Menschenfreund erklärt. Wie also soll man sich heutzutage zu dieser amerikanischen Regierung verhalten? Ich antworte, dass man sich nicht ohne Schande mit ihr einlassen kann. Nicht für einen Augenblick kann ich eine politische Organisation als meine Regierung anerkennen, die zugleich auch die Regierung von Sklaven ist. Alle Menschen bekennen sich zum Recht auf Revolution. Das heißt, zu dem Recht der Regierung, die Gefolgschaft zu verweigern und ihr zu widerstehen, wenn ihre Tyrannei oder ihre Untüchtigkeit zu groß und unerträglich wird. Aber fast alle sagen, das sei jetzt nicht der Fall. Wohl aber glauben sie, während der Revolution von 75 sei es der Fall gewesen. Nun, wenn mir jetzt jemand damit käme, unsere Regierung sei schlecht, weil sie gewisse ausländische Waren besteuerte, die in ihre Häfen gebracht worden sind, dann würde ich wahrscheinlich kein großes Lamento darüber anstimmen, denn ich kann ohne diese Waren auskommen. Alle Maschinen haben eine gewisse Trägheit und das würde wahrscheinlich genügen, um das Übel aufzuheben. Auf jeden Fall ist es ein großer Fehler, deshalb solchen Lärm zu schlagen. Wenn aber die Trägheit einen eigenen Apparat erhält, wenn Unterdrückung und Raub organisiert werden, dann sage ich, wir wollen solch einen Apparat nun nicht länger dulden. Mit anderen Worten, wenn ein Sechstel der Bevölkerung einer Nation, die sich selbst zu einer Zuflucht der Freiheit gemacht hat, versklavt ist und wenn ein ganzes Land widerrechtlich überrannt, von einer fremden Armee erobert und dem Kriegsrecht unterworfen wird, dann meine ich, ist es nicht zu früh für ehrliche Leute aufzustehen und zu rebellieren. Und es wird nur noch dringender zur Pflicht durch die Tatsache, dass es nicht unser Land ist, welches man derart überrannt hat, und dass es unsere Armee ist, die dort einfällt. Paley, eine bekannte Autorität für Fragen der Moral, führt in seinem Kapitel über die Pflicht zur Unterwerfung unter die Staatsgewalt alle Bürgerpflicht auf die Zweckmäßigkeit zurück. Dann fährt er mit den Worten fort, solange das Interesse des Ganzen es erfordert, das heißt, solange wie man sich der bestehenden Regierung nicht widersetzen oder sie ohne allgemeine Unbequemlichkeit verändern kann, ist es Gottes Wille, dass man der bestehenden Regierung gehorcht und nicht länger. Lässt man dieses Prinzip zu, dann kann man jeden einzelnen Fall von Widerstand zurückführen auf eine Aufrechnung der Größe der Gefahr und des Ärgernisses auf der einen gegenüber der Erfolgschance und den Kosten auf der anderen Seite. Er sagt, darüber solle jedermann selbst urteilen. Aber Paley hat anscheinend niemals die Fälle bedacht, auf die man das Gesetz der Zweckmäßigkeit nicht anwenden kann. Die Fälle, in denen ein Volk, ebenso wie der Einzelmensch, Gerechtigkeit üben muss, koste es, was es wolle. Wenn ich einem Ertrinkenden das Holzbrett entrissen habe, mit dem er sich über Wasser gehalten hat, dann muss ich es ihm zurückgeben. Und wenn ich dabei selbst ertrinke. Paley zufolge wäre das unbequem. Wer aber in solcher Lage sein Leben rettet, der wird es verlieren. Dieses Volk muss aufhören, Sklaven zu halten und in Mexiko Krieg zu führen. Und wenn es seine Existenz als Volk kosten würde. In der Praxis verfahren die Nationen nach Paleys Rezept. Glaubt aber jemand, dass Massachusetts in der gegenwärtigen Krise das Richtige tut? Ein miserables Land, eine rechte Talmischlampe, lässt sich die Schleppe tragen und die Seele schleift im Schmutz. Die Gegner einer Reform in Massachusetts sind in Wirklichkeit nicht 100.000 Politiker im Süden, sondern 100.000 Krämer und Bauern bei uns, die sich mehr für Handel und Landwirtschaft interessieren als für die Menschlichkeit und die nicht bereit sind, den Sklaven und dem Lande Mexiko gerecht zu werden, koste es, was es wolle. Ich kämpfe nicht gegen Feinde an, die weit weg sind, sondern gegen die Feinde hier, in der Nähe, die mit denen im Süden zusammenarbeiten, den Fürsprechern jener, ohne die sie machtlos wären. Wir sagen gewöhnlich, die Masse der Menschen sei unreif. Aber dieser Zustand bessert sich nur deshalb so langsam, weil die wenigen nicht wesentlich besser oder klüger sind als die vielen. Es ist nicht so wichtig, dass die große Menge ebenso gut ist wie ihr, sondern dass es überhaupt irgendwo vollkommene Güte gibt. Denn das wird die Masse mitreißen. Es gibt Tausende, die im Prinzip gegen Krieg und Sklaverei sind und die doch praktisch nichts unternehmen, um sie zu beseitigen. Die sich auf den Spuren Washingtons oder Franklins glauben und zugleich ruhig sitzen bleiben, die Hände in den Taschen sagen, sie wüssten nicht, was zu tun sei und eben auch nichts tun. Menschen, für die die Frage der Freiheit hinter der des Freihandels zurücktritt und die nach dem Essen in aller Ruhe die Tagespreise zugleich mit den letzten Nachrichten aus Mexiko lesen und vielleicht über diese Lektüre einschlafen. Wie hoch steht heute wohl der Tagespreis für einen Ehrenmann oder Patrioten? Sie zögern, sie bedauern und manchmal unterschreiben sie auch Bittschriften, aber sie tun nichts ernsthaft und wirkungsvoll. Sie warten, wohl situiert, dass andere den Übelstand abstellen, damit sie nicht mehr daran Anstoß nehmen müssen. Höchstens geben sie ihre Stimmen zur Wahl, das kostet nicht viel, und der Gerechtigkeit geben sie ein schwaches Kopfnicken und die besten Wünsche mit auf den Weg, während sie an ihnen vorübergeht. Es gibt 999 Gönner der Tugend auf einen tugendhaften Mann. Aber es ist besser, mit dem wirklichen Besitzer einer Sache zu verhandeln, als mit ihrem zeitweiligen Hüter. Alle Wahlen sind eine Art Spiel, wie Schach oder Puff, nur mit einem winzigen moralischen Beigeschmack, ein Spiel um Recht und Unrecht, um moralische Probleme. Natürlich setzt man auch Wetten darauf. Doch für den Wähler steht nichts auf dem Spiel. Ich wähle so, wie es mir eben recht erscheint. Ich versteife mich nicht darauf, dass die Billigkeit sich dabei durchsetzt. Das überlasse ich gerne der Mehrheit. Die Verpflichtung geht hier nicht über die Zweckmäßigkeit hinaus. Auch für das rechte Stimmen heißt, nichts dafür tun. Allenfalls gibt man den Menschen sanft zu verstehen, man wünsche, es möge sich durchsetzen. Ein kluger Mensch wird die Gerechtigkeit nicht der Gnade des Zufalls überlassen. Er wird auch nicht wollen, dass sie durch die Macht der Mehrheit wirksam werde. Denn in den Handlungen von Menschenmassen ist die Tugend selten zu Hause. Wenn die Mehrheit schließlich für die Beseitigung der Sklaverei stimmen wird, dann deshalb, weil es dann kaum noch etwas anderes als die Sklaverei geben wird, das durch ihre Stimme beseitigt werden kann. Sie werden dann die einzigen Sklaven sein. Nur wer mit seiner Stimme seine Freiheit aufweist, kann mit dieser Stimme die Befreiung der Sklaven beschleunigen. Ich hörte, dass man in Baltimore oder weiß Gott wo eine Versammlung abhalten will, um den Präsidentschaftskandidaten zu wählen. Es ist eine Versammlung vor allem von Journalisten und Berufspolitikern. Aber was bedeutet schon Ihre Entscheidung für einen unabhängigen, intelligenten und achtbaren Menschen? Sollten wir nicht wenigstens die Vorzüge der Weisheit und Ehrlichkeit genießen? Können wir nicht auch auf einige unabhängige Wahlstimmen rechnen? Gibt es in diesem Land nicht viele, die den Versammlungen gar nicht beiwohnen? Aber nein, ich sehe schon, dass der sogenannte Ehrenmann eiligst von seiner bisherigen Haltung und von der Not seines Landes abrückt und dass das Land mehr Grund hat, an seiner Not zu verzweifeln. Und gleich erklärt er sich für den derart gewählten Kandidaten, dieser sei nämlich der einzig Verfügbare und beweist damit, dass er selbst für alle demagogischen Zwecke verfügbar ist. Seine Stimme hat nicht mehr Wert als die eines Fremden, der mit unseren Grundsätzen nicht vertraut ist, oder die eines eingeborenen Söldners, den man gekauft hat. Denn ein Mann, der wirklich einer ist, hat ein Rückgrat, durch das man, wie mein Nachbar es sagt, nicht seine Hand stecken kann. Es stimmt etwas nicht mit unseren Statistiken. Die Bevölkerungszahl, welche Sie angeben, ist zu hoch. Wie viele Männer gibt es in diesem Land auf 1000 Meilen im Quadrat? Kaum einen. Hat Amerika etwas zu bieten für Männer, die sich hier niederlassen wollen? Der Amerikaner hat sich zu einem Bruder Maurer zurückentwickelt, den man an seinem ausgeprägten Herdentrieb, seinem Mangel an Verstand und seiner fröhlichen Selbstgefälligkeit erkennen wird. Wenn er in diese Welt tritt, ist sein erstes und Hauptanliegen, ob die Armenhäuser auch in gutem Zustand sind und bevor er alt genug ist, um Männerkleidung zu tragen, einen Fonds zur Unterstützung von Witwen und Waisen zu sammeln. Kurz, der es nur mit Hilfe einer Versicherung riskiert zu leben, die ihm ein anständiges Begräbnis versprochen hat. Der Mensch ist nicht unbedingt verpflichtet, sich der Austilgung des Unrechts zu widmen, und sei es noch so monströs. Er kann sich auch anderen Angelegenheiten mit Anstand widmen, aber zumindest ist es seine Pflicht, sich nicht mit dem Unrecht einzulassen und wenn er schon keinen Gedanken daran wenden will, es doch wenigstens nicht praktisch zu unterstützen. Wenn ich mich mit anderen Gegenständen und Betrachtungen befassen will, dann muss ich mindestens darauf achten, dass ich dabei keinem anderen auf dem Rücken sitze. Ich muss ihn schon freigeben, dass auch er seinen Belangen nachgehen kann. Aber seht nur, welche Inkonsequenz man hinnimmt. Ich hörte, wie zwei Mitbürger miteinander sprachen. Sie sollen nur kommen und mir befehlen, den Sklavenaufstand zu unterdrücken oder gegen Mexiko zu marschieren. Wir werden ja sehen, ob ich es täte. Und diese Leute haben doch gerade selbst für Ersatz gesorgt, unmittelbar, indem sie damit einverstanden sind, dass es geschieht, und mittelbar durch ihr Geld. Dem Soldaten, der sich weigert, in einen ungerechten Krieg zu ziehen, spenden dieselben Leute Beifall, die sich nicht weigern, die ungerechte Regierung zu stützen, die diesen Krieg verursacht hat. Es sind dieselben Leute, deren Handlungen und Auftrag der Soldat ignoriert und für nichtig erklärt. Es ist gerade, als ob der Staat so reuig sei, dass er jemanden bestellt, der ihn geißeln soll, wenn er sündigt, doch so reuig auch wieder nicht, dass er auch nur für einen Augenblick damit aufhörte. So bringt man uns im Namen der Ordnung und der Zivilisation dazu, uns schließlich unserer eigenen Bösartigkeit zu beugen und sie zu unterstützen. Auf das erste Erröten vor der Sünde folgt die Gleichgültigkeit. War sie zuerst unmoralisch, so wird sie nun amoralisch. Und das ist nicht einmal so abwegig bei dem Leben, das wir uns eingerichtet haben. Um einen allgemeinen und überall anerkannten Irrtum aufrechtzuerhalten, bedarf es der selbstlosesten Tugend. Dem kleinen Fehler, welcher der Tugend des Patriotismus anhaftet, verfallen gerade die Edlen am leichtesten. Es sind gerade die ehrenhaftesten Verteidiger der Regierung, welche dieser ihre loyale Unterstützung gewähren, während sie durch Einstellung und Maßnahmen dieser Regierung missbilligen. Und sie bilden die ernstesten Hindernisse für Reformen. Einige verlangen in Bittschriften vom Staat, er möge doch die Union auflösen und die Anordnungen des Präsidenten missachten. Warum lösen Sie sich nicht selber auf? Nämlich die Union zwischen sich selbst und dem Staat. Und warum weigern Sie sich nicht, Ihren Anteil in den Staatsschatz zu zahlen? Stehen Sie denn zu Ihrem Staat nicht in demselben Verhältnis, in dem der Staat zur Union steht? Und haben nicht den Staat die gleichen Gründe daran gehindert, sich der Union zu widersetzen, welche Sie selbst daran gehindert haben, sich dem Staat zu widersetzen? Wie kann sich jemand nur damit zufrieden geben, dass er eine Meinung hat? Was für eine Genugtuung liegt darin, wenn es seine Meinung ist, dass er bedrückt sei. Wenn dein Nachbar dich auch nur um $1 betrügt, dann genügt es dir nicht zu wissen, dass du betrogen worden bist, auch nicht ihm eine Bittschrift zuzustellen, er möge dir die Schuld zurückzahlen. Vielmehr wirst du wirksame Schritte unternehmen, um sofort die ganze Summe zurückzubekommen und die Gewähr, dass du nicht wieder betrogen werden wirst. Wer nach Grundsätzen handelt, das Recht wahrnimmt und es in Taten umsetzt, verändert die Dinge und Verhältnisse. Dies ist das Wesen des Revolutionären. Es gibt sich nicht mit vergangenen Zuständen zufrieden. Es trennt nicht nur Staaten und Kirchen, es spaltet Familien. Ja, es spaltet den Einzelmenschen, indem es das Teuflische in ihm von dem Göttlichen scheidet. Es gibt ungerechte Gesetze. Sollen wir ihnen befriedigt gehorchen? Oder sollen wir es auf uns nehmen, sie zu bessern und ihnen nur so lange gehorchen, bis wir das erreicht haben, oder sollen wir sie vielleicht sofort übertreten? Die Leute glauben im Allgemeinen, unter einer Regierung, wie wir sie jetzt haben, sollten sie warten, bis sie die Mehrheit zu den Änderungen überredet haben. Wenn sie Widerstand leisteten, so glauben sie, wäre die Kur schlimmer als die Krankheit. Aber es ist die Regierung, die allein Schuld hat, dass die Kur schlimmer als die Krankheit ist. Sie macht sie schlimmer. Warum tut sie nicht mehr dafür, Reformen vorzusehen und einzuleiten? Warum achtet sie nicht auf ihre verständige Minderheit? Warum muss sie lärmen und sich sträuben, bevor sie noch Schaden gelitten hat? Warum ermutigt sie die Bürger nicht, wachsam zu sein und ihre Fehler anzuzeigen und ihr damit Besseres zu tun, als an ihnen getan wurde? Warum wird Christus immer aufs Neue gekreuzigt, Kopernikus und Luther exkommuniziert und Washington und Franklin noch immer zu Rebellen erklärt? Es scheint, dass eine bewusste und aktive Verleugnung ihrer Staatsgewalt der einzige Angriff ist, auf den die Regierung nicht gefasst war. Oder warum hat sie dafür keine angemessene Strafe eingeführt? Wenn jemand, der nichts besitzt, sich nur einmal weigert, für den Staat 9 Schillinge zu verdienen, steckt man ihn dafür für eine Zeit ins Gefängnis, die durch kein mir bekanntes Gesetz befristet und nur nach dem Ermessen derer begrenzt wird, die ihn da hineingebracht haben. Hätte er aber 90 mal 9 Schilling vom Staat gestohlen, dann wäre er bald wieder freigelassen. Wenn die Ungerechtigkeit nur eine unvermeidliche Folge der Trägheit der Regierungsmaschine ist, dann lass es in Gottes Namen dabei. Irgendwann wird sich das einlaufen. Auf jeden Fall wird sich die Maschine ausleiern. Wenn die Ungerechtigkeit einen Ursprung hat, ein Zahnrad oder einen Übertragungsriemen oder eine Kurbel, wovon sie ausschließlich herstammt, dann kannst du vielleicht erwägen, ob die Kur vielleicht schlimmer wäre als das Übel. Wenn aber das Gesetz so beschaffen ist, dass es notwendigerweise aus dir den Arm des Unrechts an einem anderen macht, dann sage ich, brich das Gesetz. Mach dein Leben zu einem Gegengewicht, um die Maschine aufzuhalten. Jedenfalls muss ich zusehen, dass ich mich nicht zu dem Unrecht hergebe, das ich verdamme. Was die Auswege angeht, welche der Staat angeblich bietet, um das Übel zu heilen, so kenne ich sie nicht. Sie sind zu langwierig und ein Menschenleben ginge darüber hin. Ich habe schließlich andere Angelegenheiten, um die ich mich kümmern muss. Ich bin in diese Welt gekommen, um darin zu leben, ob nun schlecht oder recht, aber nicht unbedingt, um sie so zu verbessern, dass man gut darin lebt. Ein Mensch soll nicht alles tun, sondern etwas. Und weil er nicht alles tun kann, soll er nicht ausgerechnet etwas Unrechtes tun. Meine Sache ist es nicht, mehr Bittschriften an den Gouverneur oder an die Gesetzgeber zu richten, als Sie an mich. Und wenn Sie dann meine Bitten gar nicht anhören wollten, was sollte ich dann tun? Für einen solchen Fall hat der Staat eben keine Abhilfe vorgesehen. Der Fehler liegt in der Verfassung selbst. Vielleicht scheint dies schroff, stur und unnachgiebig, aber ich kann verlangen, dass man dieser Haltung mit der höchstmöglichen Achtung und dem größtmöglichen Verständnis begegnet. Sie verdient es. Jede Wende zum Besseren erschüttert den Körper in Krämpfen wie Geburt und Tod. Ohne zu zögern sage ich, dass die, welche sich Abolitionisten nennen, unverzüglich und wirkungsvoll der Regierung von Massachusetts ihre Unterstützung versagen sollen, sowohl mit ihrer Person wie mit ihrem Eigentum, und dass sie nicht warten sollen, bis sie eine Mehrheit von einer Stimme haben, damit das Recht durch sie die Oberhand gewinnt. Ich finde, es reicht, wenn sie Gott auf ihrer Seite haben, auf den anderen brauchen sie nicht zu warten. Im Übrigen bildet jeder, der mehr im Recht ist als seine Nachbarn, schon eine Mehrheit um eine Stimme. Ich begegne dieser amerikanischen Regierung oder vielmehr ihrer Vertretung, der Regierung dieses Bundesstaates, einmal im Jahr, unmittelbar, Auge in Auge, und zwar in der Person des Steuereinnehmers. Das ist die einzige Art und Weise, in der jemand in meiner Lage ihr unweigerlich begegnet. Und dann sagt sie klar und deutlich, erkenne mich an. Nun, dann ist die einfachste, wirkungsvollste und, so wie die Dinge jetzt liegen, unumgänglichste Methode des Verkehrs mit ihr, durch welche ich zugleich auch meine winzige Zuneigung und Liebe für sie ausdrücke, meine Weigerung. Der Mann, mit dem ich zu verhandeln habe, mein guter Nachbar, der Steuereinnehmer, schließlich streite ich doch mit Menschen und nicht mit Papier, er ist freiwillig ein Organ der Regierung geworden. Wie soll er je kennenlernen, was er darstellt und was er als Beamter der Regierung tun muss oder vielleicht auch als Mensch, solange er nicht zu der Entscheidung gezwungen ist, ob er mich, seinen achtbaren Nachbarn, auch als Nachbarn und ordentlichen Menschen behandeln soll oder als einen Verrückten oder Friedensstörer und solange er sich nicht bemühen muss, mich über solche Hindernisse hinweg gut nachbarlich zu behandeln, ohne sein Tun mit unnötig rauen und heftigen Gedanken und Worten zu begleiten. Ich weiß ganz genau, wenn nur 1000 Menschen, 110, ja sogar, wenn nur ein Ehrenmann im Staate Massachusetts, weil er keine Sklaven mehr halten will, nicht mehr an dieser Gemeinschaft teilhaben wollte und dafür ins Gefängnis gesperrt würde, es wäre das Ende der Sklaverei in Amerika. Denn es spielt keine Rolle, wie gering die Anfänge zu sein scheinen. Was einmal wohlgetan ist, ist für immer getan. Aber wir reden lieber darüber, wir sagen, das sei unsere Aufgabe. Im Dienst der Reform stehen Dutzende von Zeitungen, aber kein einziger Mensch. Wenn mein werter Nachbar, der Abgesandte des Staates, der, wie er sagt, seine Tage mit der Erörterung der Menschenrechte in der beratenden Versammlung zubringen möchte, einmal in Massachusetts gefangen säße, nicht irgendwo in Carolina bloß mit Gefängnis bedroht wäre, dann würden die Abgeordneten diesen Winter die Angelegenheit wohl nicht wieder links liegen lassen. Wohlgemerkt, hier in Massachusetts, jenem Staat, der so gerne seinem Bruderstaat die Sklaverei vorwirft, obgleich man als Streitgrund nicht mehr entdecken kann als den Mangel an Gastfreundschaft. Unter einer Regierung, die irgendjemanden unrechtmäßig einsperrt, ist das Gefängnis der angemessene Platz für einen gerechten Menschen. Der rechte Platz, der einzige, den Massachusetts seinen freieren und weniger kleinmütigen Geistern anzubieten hat, ist eben das Gefängnis, wo sie von Staates wegen ausgesetzt und ausgeschlossen werden, nachdem sie sich durch ihre Grundsätze schon selbst ausgeschlossen haben. Der entflohene Sklave, der mexikanische Kriegsgefangene auf Parole und der Indianer mit seinen Anklagen gegen das Unrecht, das man seiner Rasse zugefügt. Nur hier sollen sie ihn finden, im Gefängnis, auf diesem abgeschiedenen, aber freieren und ehrbareren Boden, wo der Staat jene hinbringt, die nicht mit ihm, sondern gegen ihn sind. Es ist das einzige Haus in einem Sklavenstaat, das ein freier Mann in Ehren bewohnen kann. Vielleicht glauben manche, dass sie dort ihren Einfluss verlieren, dass ihre Stimme das Ohr des Staates nicht mehr erreicht. Sie glauben, dass ihre Feindschaft innerhalb dieser Mauern unwirksam wäre. Aber sie wissen nicht, um wie viel die Wahrheit stärker ist als der Irrtum und wie viel ausdrucksvoller und wirksamer sie die Ungerechtigkeit bekämpfen können, wenn sie sie nur ein bisschen an sich selbst erfahren haben. Lege in deine Stimme das ganze Gewicht. Wirf nicht nur einen Papierzettel, sondern deinen ganzen Einfluss in die Waagschale. Eine Minderheit ist machtlos, wenn sie sich der Mehrheit anpasst. Sie ist dann noch nicht einmal eine Minderheit. Unwiderstehlich aber ist sie, wenn sie ihr ganzes Gewicht einsetzt. Vor der Wahl, ob er alle anständigen Menschen im Gefängnis halten oder Krieg und Sklaverei aufgeben soll, wird der Staat mit seiner Antwort nicht zögern. Wenn 1000 Menschen dieses Jahr keine Steuern bezahlen würden, so wäre das keine brutale und blutige Maßnahme. Das wäre es nur, wenn sie zahlten und damit dem Staat erlaubten, Brutalitäten zu begehen und Blut zu vergießen. Das Erstere ist, was wir unter einer friedlichen Revolution verstehen, soweit sie möglich ist. Wenn nun aber, wie es geschehen ist, der Steuereinnehmer oder irgendein anderer Beamter mich fragt, was soll ich aber jetzt tun? So ist meine Antwort: Wenn du wirklich etwas tun willst, dann gib dein Amt auf. Wenn einmal der Untertan den Gehorsam verweigert und der Beamte sein Amt niedergelegt hat, dann hat die Revolution ihr Ziel erreicht. Doch nehmt ruhig an, dass dabei auch Blut vergossen werden müsste. Wird denn nicht gewissermaßen Blut vergossen, wenn das Gewissen verletzt ist? Durch diese Wunde fließt das wahre Menschentum eines Mannes und seine Unsterblichkeit und er verblutet zu immerwährendem Tod. Heute sehe ich dieses Blut fließen. Ich habe gefunden, dass man den Gesetzesbrecher lieber einsperrt, anstatt seinen Besitz zu beschlagnahmen, obgleich sonst beides den Strafzweck erfüllt, weil diejenigen, welche am striktesten auf dem Recht bestehen und daher für einen verdorbenen Staat die größte Gefahr darstellen, sich meistens nicht viel Zeit zur Ansammlung von Eigentum genommen haben. Der Staat ist für solche Menschen nur von geringem Nutzen, selbst eine bescheidene Steuer wird da schon übertrieben scheinen, besonders wenn sie gezwungen sind, sie eigenhändig zu verdienen. Gäbe es jemanden, der gänzlich ohne Geld auskäme, sogar der Staat würde zögern, welches von ihm zu verlangen. Aber der Reiche hat sich, ohne dass ich besonders neidisch wäre, an die Institution verkauft, die ihn reich macht. Um es überspitzt auszudrücken, je mehr Geld, desto weniger Anstand. Denn das Geld tritt zwischen den Menschen und die gewünschten Gegenstände und es erwirbt sie an seiner Statt. So viel ist aber sicher. Es war keine große Tugend, Geld zu erwerben. Geld lässt viele Fragen zur Ruhe kommen, die man sonst mit einer Steuer von Antworten belegt hätte. Die einzige neue Frage, die es aufwirft, ist, wie man es ausgeben soll. So wird dem Reichen der moralische Boden unter den Füßen weggezogen. Die Möglichkeiten des Lebens verringern sich in dem Maße, in dem die sogenannten Mittel anwachsen. Das Beste, was ein Reicher zur Pflege seiner Menschlichkeit tun kann, ist, die Wünsche zu verwirklichen, die er als armer Mensch gehegt hat. Christus wies die Häscher des Herodes zurecht, wie es ihnen zukam. »Zeiget mir einen Groschen«, sagte er, und einer zog einen Penny aus seiner Tasche. »Wenn ihr das Geld mit dem Bild des Kaisers benutzt, dem er Wert gegeben und das er in Umlauf gesetzt hat, also wenn ihr Menschen dieses Staates seid und gerne die Vorteile von des Kaisers Regierung genießt, dann zahlt ihm auch etwas von seinem Eigentum zurück, wenn er es verlangt. So gebet dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist.« Und damit waren sie genauso schlau wie zuvor und wussten nicht, wem was zustand, weil sie es auch gar nicht wissen wollten. Auch wenn ich mich mit dem Freisinnigsten meiner Nachbarn unterhalte, stelle ich fest, was sie auch über die Bedeutung und den Ernst der Frage über ihre Rücksicht auf die öffentliche Ruhe sagen mögen, die Sache läuft immer darauf hinaus, dass sie auf den Schutz der Regierung nicht verzichten wollen und sich vor den Folgen des Ungehorsams für ihr Eigentum und ihre Familie fürchten. Was mich betrifft, ich glaube nicht, dass ich mich eh auf den Schutz des Staates verlassen werde. Wenn ich aber diese Staatsgewalt abweise, sobald sie mir die Steuerrechnung präsentiert, dann wird mir sofort mein Eigentum genommen und ich und meine Kinder werden endlos gequält. Das ist hart. So wird es dem Menschen unmöglich gemacht, ehrlich zu leben und zugleich angenehm, was die äußeren Dinge anbetrifft. Es lohnt sich eben nicht, Eigentum zu erwerben. Es würde sehr bald wieder verloren sein. Man muss irgendwo Taglöhnern oder pachten, muss eine möglichst kleine Ernte ziehen und sie bald aufessen. Man muss für sich leben, sich nur auf sich selbst verlassen, immer das Bündel gepackt haben und bereit sein, fortzugehen und nicht viele Geschäfte in Gang haben. Es kann einer auch in der Türkei reich werden, wenn er in jeder Hinsicht ein guter Untertan der türkischen Regierung sein will. Konfuzius sagte, in einem Staat, der nach den Grundsätzen der Vernunft regiert wird, wird man sich für Elend und Armut schämen. In einem Staat, der nicht nach den Grundsätzen der Vernunft regiert wird, schämt man sich für Reichtum und Ruhm. Nein, solange ich nicht den Schutz des Staates Massachusetts in irgendeinem südlichen Hafen wünsche, wo meine Freiheit gefährdet ist, oder solange ich nicht darauf aus bin, mir hier durch friedliche Unternehmungen ein Vermögen aufzubauen, kann ich es mir leisten, dem Staat meine Loyalität und das Recht auf mein Eigentum und Leben zu verweigern. Mich kostet es in jeder Hinsicht weniger, die Strafe für Ungehorsam gegen den Staat anzunehmen, als wenn ich gehorchen würde. Im zweiten Fall käme ich mir ärmer vor. Vor ein paar Jahren trat der Staat im Namen der Kirche an mich heran und befahl, ich sollte eine bestimmte Summe bezahlen, um einen Pfarrer zu unterhalten, den zwar mein Vater gehört hatte, ich aber nie. Zahle, wurde mir gesagt, oder du wirst ins Gefängnis gesperrt. Ich lehnte es ab zu zahlen. Unglücklicherweise hielt es jemand für richtig, statt meiner zu zahlen. Ich konnte nicht einsehen, warum ein Lehrer besteuert werden sollte, um den Pfarrer zu erhalten, der Pfarrer aber nicht zugunsten des Lehrers. Ich war zwar kein staatlicher Lehrer, aber ich verdiente mein Brot durch freien Unterricht. Ich konnte nicht einsehen, warum die Abendschule, gedeckt durch den Staat, nicht ebenso ihre Steuerrechnung präsentierte wie die Kirche. Auf Bitten der Stadträte ließ ich mich jedoch herab, eine schriftliche Erklärung der folgenden Art abzugeben. Hiermit gebe ich Henry Thoreau bekannt, dass ich nicht als Mitglied irgendeiner Vereinigung angesehen werden will, in die ich nicht eingetreten bin. Diese Erklärung gab ich dem Stadtsekretär und der hat sie jetzt. Nachdem er erfahren hatte, dass ich mich nicht als Mitglied dieser Kirche ansah, hat der Staat nie wieder eine ähnliche Forderung an mich gerichtet, obgleich er erklärte, dass er sich weiterhin an die ursprüngliche Annahme halten müsste. Ich habe 6 Jahre keine Wahlsteuer bezahlt. Einmal wurde ich deshalb für eine Nacht ins Gefängnis gesteckt. Wie ich da stand und mir die massiven Steinmauern betrachtete, die 2 oder 3 Fuß dick waren, die Türe aus Holz und Eisen 1 Fuß dick und das Eisengitter, welches das Licht siebte, kam mir die ganze Dummheit dieser Institution zum Bewusstsein, die mich so behandelte, als wäre ich nicht mehr als Fleisch, Blut und Knochen, die man einschließen kann. Ich fragte mich, ob sie nun zu dem Schluss gekommen war, dieses sei der beste Zweck, dem ich zugeführt werden könnte, und ob sie nie daran gedacht hätte, sich meiner guten Dienste zu versichern. Ich sah, wenn zwischen mir und meinen Mitbürgern auch eine Mauer war, so gab es doch eine, die noch schwerer zu überklettern und zu durchbrechen ist, wenn man so frei sein will, wie ich es war. Nicht einen Augenblick lang fühlte ich mich beengt, und diese Mauern schienen mir eine große Verschwendung von Stein und Mörtel. Mir kam es vor, als hätte ich als einziger unter meinen Mitbürgern die Steuer bezahlt. Ganz offensichtlich wussten sie nicht, wie sie mich behandeln sollten. Sie benahmen sich wie schlecht erzogene Leute. In jeder ihrer Drohungen und in jeder ihrer Höflichkeiten steckte ein dummes Missverständnis. Sie dachten nämlich, mein größter Wunsch sei, auf der anderen Seite dieser Mauern zu stehen. Ich musste lächeln, wenn ich zusah, wie emsig sie die Tür vor meinen Betrachtungen abschlossen, welche dann ohne Mühe und Widerstand hinter ihnen hinausgingen. Und sie waren doch in Wirklichkeit die eigentliche Gefahr. Da sie mich nicht fassen konnten, beschlossen sie, meinen Körper zu bestrafen. Wie kleine Jungen, die, weil sie eine Wut auf jemanden haben, aber nicht an ihn heran können, dessen Hund misshandeln. Ich sah, dass der Staat einfältig ist, ängstlich wie eine alte Jungfer mit ihren silbernen Löffeln, dass er seine Freunde nicht von den Feinden unterscheiden kann, und ich verlor die geringe Achtung vor ihm, die noch übrig war, und bedauerte ihn. Mit dem inneren Wesen, sei es intellektuell oder moralisch, kann der Staat sich also niemals auseinandersetzen, sondern nur mit dem Körper, mit den Sinnen. Er verfügt weder über größere Vernunft noch Ehrlichkeit, sondern nur über größere physische Gewalt. Ich bin nicht für den Zwang geboren. Ich werde nach meiner Art atmen. Wir wollen doch sehen, wer stärker ist. Was für eine Macht hat eine Masse? Nur die können mich zwingen, die ein höheres Gesetz befolgen als ich. Sie zwingen mich dann, so wie sie zu werden. Ich habe noch nie gehört, dass ein Mensch von einer Menschenmasse gezwungen worden wäre, so oder so zu leben. Was wäre das auch für ein Leben? Wenn die Regierung vor mir steht und sagt, Geld oder Leben, warum sollte ich mich beeilen, mein Geld herauszurücken? Vielleicht ist sie in einer Zwangslage und weiß nicht, was tun. Ich kann da nicht helfen. Die Regierung muss sich selbst helfen. Sie soll es machen wie ich. Es lohnt sich nicht, darüber zu greinen. Ich bin nicht dafür verantwortlich, dass die Maschine der Gesellschaft richtig funktioniere. Ich bin nicht der Sohn eines Uhrmachers. Ich beobachte, wenn eine Eichel und eine Walnuss nebeneinander fallen, dann verhält sich die eine nicht still, um der anderen Platz zu machen, sondern beide gehorchen ihren eigenen Gesetzen, um zu keimen, zu wachsen und zu blühen, so gut sie können, bis schließlich die eine die andere überschattet und zugrunde richtet. Wenn eine Pflanze nicht nach ihrer Art leben kann, so stirbt sie. Menschen geht es ebenso. Die Nacht im Gefängnis war recht neuartig und interessant. Als ich ankam, hielten die Gefangenen, die in Hemdsärmeln am Eingang standen, gerade ein Plauderstündchen in der Abendluft. Aber der Gefängniswärter sagte, los, Jungens, es ist Zeit zum Abschließen. Sie zerstreuten sich und ich hörte das Geräusch der Schritte, wie sie in ihre kahlen Wohnungen zurückkehrten. Mein Zellengenosse wurde mir vom Gefängniswärter als ein prima Bursche und schlauer Kerl vorgestellt. Als die Tür verschlossen war, sagte er mir, wo ich meinen Hut aufhängen könnte und wie er sonst mit den Verhältnissen dort zurechtkam. Die Räume wurden einmal im Monat gekalkt und dies war wohl die weißeste, am einfachsten möblierte und sauberste Wohnung in der ganzen Stadt. Er wollte natürlich wissen, wo ich herkäme und was mich dort hineingebracht hätte. Und als ich ihm das erzählt hatte, fragte ich ihn meinerseits, wie er denn hergekommen wäre, natürlich in der Annahme, dass er ein ehrlicher Kerl sei. Und wie es so geht in der Welt, ich glaube wirklich, dass er es war. Sie beschuldigen mich, sagte er, ich hätte eine Scheune angezündet, dabei habe ich es nie getan. Soviel ich herausbringen konnte, hatte er sich wahrscheinlich betrunken in der Scheune schlafen gelegt und hatte da seine Pfeife geraucht, und so war die Scheune verbrannt. Er hatte den Ruf, ein gewitzter Mann zu sein, er wartete dort schon 3 Monate auf seine Verhandlung und sollte noch ebenso lang darauf warten. Aber er war ganz zahm und zufrieden, da er doch umsonst lebte, und er glaubte sich gut behandelt. Er belegte das eine Fenster mit Beschlag und ich das andere. Offenbar würde es die Hauptbeschäftigung sein, aus dem Fenster zu sehen, wenn man sich länger hier aufhielt. Ich hatte bald alles Gedruckte gelesen, das herumlag, hatte die Stellen besichtigt, wo früher Gefangene ausgebrochen waren und wo ein Gitter durchgesägt worden war. Ich hatte mir die Geschichte der verschiedenen Zelleninsassen angehört, denn ich fand heraus, dass es sogar hier Geschichte und Gerüchte gab, die außerhalb der Gefängnismauern nie in Umlauf kamen. Vielleicht ist dies der einzige Ort in der Stadt, wo Lieder komponiert wurden, die dann abgedruckt wurden und von Hand zu Hand gingen, aber nie veröffentlicht. Man zeigte mir eine lange Reihe von Strophen von ein paar jungen Leuten, die man bei einem versuchten Ausbruch erwischt hatten und die sich nun rächten, indem sie diese Lieder sangen. Ich quetschte meinen Mitgefangenen aus, so gut ich konnte, denn ich fürchtete, Ich würde ihn nie wiedersehen. Aber nach einiger Zeit zeigte er mir mein Bett und sagte, ich solle die Lampe ausblasen. Dort für diese eine Nacht zu liegen, war wie die Reise in ein fernes Land, das ich nie zu sehen erwartet hatte. Mir schien es, als hätte ich die Turmuhr vorher nie schlagen gehört und auch nicht die abendlichen Geräusche des Dorfes. Wir schliefen nämlich bei geöffnetem Fenster, das innerhalb der Gitter war. Ich sah also mein Heimatdorf im Licht des Mittelalters. Unser Fluss Concord war in den Rhein verwandelt und ich hatte Visionen von Rittern und Burgen, die an mir vorüberzogen. Es waren Stimmen von Bürgern einer festen Stadt, die ich von den Straßen hörte. Ich war der unfreiwillige Zuhörer und Zuschauer in der Küche des benachbarten Dorfwirtshauses, für mich ein vollkommen neues Erlebnis. Ich tat einen tiefen Blick in meinen Heimatort. Ich war ziemlich weit in ihn eingedrungen. Niemals vorher hatte ich seine öffentlichen Einrichtungen so recht gesehen. Das Gefängnis ist eine seiner typischen Einrichtungen, denn es ist eine Kreisstadt. Ich begann zu verstehen, worum es ihren Einwohnern zu tun war. Am Morgen schob man unser Frühstück durch ein Loch in der Tür in kleinen, länglich viereckigen Blechnäpfen, die gerade durchpassten. Sie enthielten etwa einen Liter Schokolade, braunes Brot und einen eisernen Löffel. Als sie die Gefäße später wieder verlangten, wollte ich neuling das Brot zurückgeben, das übrig geblieben war. Aber mein Genosse beschlagnahmte es und sagte, ich sollte es für den Lunch oder das Dinner aufbewahren. Bald danach ließ man ihn hinaus, um auf einem benachbarten Feld beim Heuen zu helfen, wohin er jeden Tag ging, um erst gegen Mittag zurückzukommen. Also wünschte er mir guten Tag und sagte, dass er mich wohl nicht wiedersehen würde. Als ich aus dem Gefängnis kam, denn jemand trat für mich ein und bezahlte die Steuer, konnte ich im Allgemeinen keine großen Veränderungen bemerken, nicht wie jemand sie fände, wenn er als Jüngling eingesperrt wurde und als wankender, grauhaariger Mann herauskam. Und doch hatte sich das Bild in meinen Augen verwandelt, die Stadt, der Staat, das Land. Und es hatte sich mehr verwandelt, als es die Zeit allein hätte bewirken können. Deutlicher als zuvor erkannte ich den Staat, in dem ich lebte. Ich sah auch, inwieweit man meinen Mitmenschen als guten Nachbarn und Freunden trauen konnte, dass nämlich ihre Freundschaft nur für gutes Wetter bestimmt war, dass sie sich nicht besonders bemühten, recht zu tun, dass sie mit ihren Vorurteilen und ihrem Aberglauben einer anderen Rasse als ich zugehörten, so verschieden wie Chinesen oder Malaien, dass sie mit ihren Opfern kein Risiko eingingen, nicht einmal für ihr Eigentum, dass sie nicht gar so edelmütig waren, den Dieb so behandelten wie er sie und hofften, sie würden sich ihr Seelenheil mit Hilfe von gewissen Gebräuchen und ein paar Gebeten behalten und indem sie von Zeit zu Zeit auf einem gewissen, geraden, aber nutzlosen Pfad wandelten. Aber vielleicht urteile ich zu schroff über meine Nachbarn. Viele von ihnen wissen vielleicht noch nicht einmal, dass sie ein Gefängnis in ihrem Ort haben. Früher war es Sitte in unserer Stadt, dass die Bekannten eines armen Schuldners diesen begrüßten, wenn er aus dem Gefängnis kam, wobei sie durch die Finger sahen, die sie gekreuzt hielten, um das Gitter des Gefängnisses darzustellen. Guten Tag, wie geht's? Meine Nachbarn begrüßten mich nicht in dieser Weise, sondern sie sahen erst mich an, dann einander so, als ob ich von einer langen Reise zurückgekehrt wäre. Ich wurde ins Gefängnis gesteckt, als ich gerade auf dem Weg zum Schuster war, um einen geflickten Schuh dort abzuholen. Als ich am nächsten Morgen herauskam, setzte ich diesen Gang fort, zog meinen geflickten Schuh an und stieß zu einer Gruppe von Heidelbeersammlern, die schon darauf warteten, von mir angeführt zu werden. In einer halben Stunde, denn das Pferd war rasch angeschirrt, waren wir mitten in den Heidelbeeren auf einem unserer höchsten Hügel, 7 Meilen abseits und vom Staat war nichts mehr zu sehen. Dies ist die ganze Geschichte, soweit es meine Gefängnisse betrifft. Ich habe mich nie geweigert, die Straßensteuer zu bezahlen, denn ich will so gerne ein guter Nachbar sein wie ein schlechter Untertan. Was die Unterstützung der Schulen angeht, so leiste ich schon meinen Teil, um meine Landsleute zu unterrichten. Nicht wegen eines bestimmten Postens in der Steuerrechnung lehne ich es ab, sie zu bezahlen. Was ich will, ist dem Staat Gefolgschaft verweigern, mich von dieser Pflicht zurückziehen und über ihr stehen. Mich interessiert es nicht, wo mein Dollar hingeht, solange er nicht einen Mann und ein Gewehr kauft, um jemanden zu erschießen. Der Dollar ist unschuldig. Mich beschäftigt vielmehr die Folge meiner Treue als Untertan. Ja, ich erkläre dem Staat den Krieg, ruhig, wie es meine Art ist, wenngleich ich noch immer so viel Vorteil und Nutzen wie möglich aus ihm ziehen will, wie das in solchen Fällen Brauch ist. Wenn andere aus Sympathie für den Staat die Steuer bezahlen, die von mir gefordert wird, dann tun sie nur, was sie in ihrem eigenen Fall schon getan haben, oder vielmehr, sie leisten der Ungerechtigkeit noch mehr Vorschub, als der Staat verlangt. Wenn Sie die Steuer aus einem missverstandenen Interesse für das besteuerte Individuum bezahlen, um dessen Eigentum zu schützen oder um zu verhindern, dass es ins Gefängnis muss, so nur, weil Sie nicht weise erwogen haben, wie weit Sie mit Ihren privaten Gefühlen dem öffentlichen Wohl in die Quere kommen dürfen. So ist also meine gegenwärtige Lage. Aber man kann in so einem Fall nicht vorsichtig genug sein, damit das Handeln nicht einseitig von Starrsinn oder untunlicher Rücksicht auf die Meinung der Leute bestimmt werde. Man muss zusehen, dass man tut, was einem selbst und der Stunde angemessen ist. Manchmal denke ich, die Leute wollen schon das Gute. Sie sind nur unwissend. Sie würden besser handeln, wenn sie nur wüssten, wie. Warum bringst du deine Nachbarn in diese Notlage, dass sie dich anders behandeln müssen, als sie möchten? Aber dann wieder denke ich, das ist kein Grund, dass du tust, was sie tun oder andere eine ganz andersartige Not leiden lässt. Manchmal aber sage ich wieder zu mir, wenn viele Millionen Menschen ohne Zorn, ohne bösen Willen, ohne irgendwelche persönlichen Gefühle nur ein paar Schilling verlangen und wenn sie nach der Verfassung ihre Forderung nicht verändern oder rückgängig machen können und wenn du auf deiner Seite nicht andere Millionen anrufen kannst, warum setzt du dich dann dieser rohen Übermacht aus? Du widerstehst doch auch der Kälte und dem Hunger nicht mit solcher Sturheit. Du unterwirfst dich ruhig tausend ähnlichen Notwendigkeiten. Du hältst deinen Kopf auch nicht ins Feuer. Aber eben in dem Maß, in dem ich sie nicht nur als rohe Gewalt, sondern auch als menschliche Macht betrachte, und da ich bedenke, dass ich ein Verhältnis zu diesen Millionen habe, wie zu ebenso vielen Menschen, nicht wie zu rohen und unbelebten Sachen nur, sehe ich doch, dass ein Appell möglich ist. Erstens, und unmittelbar von ihnen an ihren Schöpfer, zweitens untereinander. Wenn ich aber meinen Kopf leichtsinnig ins Feuer halte, dann gibt es keinen Appell an das Feuer oder an den Schöpfer des Feuers und ich bin nur selbst daran schuld. Könnte ich mich nur überreden, dass ich Grund habe, mit der Verfassung der Menschen zufrieden zu sein und entsprechend mit ihnen umzugehen, anstatt meinen Forderungen und Erwartungen entsprechend. Ich würde mich ja wie ein guter Muselmane und Fatalist mit dem gegenwärtigen Zustand begnügen und sagen, das sei Gottes Wille. Jedoch ihrer Macht kann ich mit Erfolg entgegentreten, anders als einer rohen Naturkraft. Die Natur der Steine, Bäume und Tiere zu ändern wie Orpheus, kann ich dagegen nicht erhoffen. Ich möchte mit keinem Menschen und keinem Land Streit anfangen. Ich will keine Haarspalterei betreiben, nicht übergenau sein oder mich für besser als meine Nachbarn halten. Ich suche ja gerade nach einer Ausrede, um mich den Gesetzen des Landes anzupassen. Ich habe sogar Grund, mir selbst deshalb zu misstrauen. Jedes Jahr, wenn der Steuereinnehmer herumgeht, finde ich mich sehr geneigt, die Taten und die Haltung der Bundesregierung und des Staates zu begutachten und den Geist des Volkes, um einen Vorwand für meine Anpassung zu entdecken. Wir sollen unser Land wie unsere Eltern lieben, und wenn zu Zeiten wir die Liebe, den guten Willen von dieser Ehrenpflicht abwenden, sollen wir die Folgen hinnehmen und der Seele in Verantwortung und Glauben Unterricht erteilen und nicht nach Herrschaft oder Vorteil streben. Ich glaube fest, dass der Staat mir bald alle diese Sorgen abnehmen wird, und dann werde ich eben kein besserer Patriot als meine Landsleute sein. Von einem tiefer gelegenen Blickpunkt aus ist die Verfassung sehr gut bei allen ihren Fehlern. Das Gesetz und die Gerichte sind achtenswert. Sogar der Staat und die amerikanische Regierung sind in vieler Hinsicht zu bewundern. Etwas Seltenes, Dankenswertes, wie viele es auch beschrieben haben. Von einem höheren Standpunkt gesehen aber sind sie so, wie ich sie beschrieben habe. Wer aber kann sagen, was sie von einem noch höheren und vom höchsten Standpunkt aus wert sind und ob es sich lohnt, sie zu betrachten oder über sie nachzudenken? Die Regierung interessiert mich aber nicht besonders und ich werde so wenig Nachdenken an sie wenden wie irgend möglich. Sogar auf dieser Welt gibt es nicht viele Augenblicke, in denen ich unter einer Regierung lebe. Wenn ein Mensch frei ist in seinen Gedanken, frei in seiner Fantasie und seiner Vorstellung, also in den Dingen, die nie für lange Zeit leblos bei ihm bleiben, dann können unkluge Herrscher oder Reformapostel ihm nie gefährlich in die Quere kommen. Ich weiß, die meisten Menschen denken anders als ich. Die aber, die ihr Leben aus Berufung, dem Studium dieser oder verwandter Gegenstände widmen, widersprechen mir weniger als alle anderen. Staatsmänner und Gesetzgeber, die so völlig innerhalb ihrer Institution leben, können sie nie nackt und deutlich erkennen. Sie reden von einer Gesellschaft, die in Bewegung ist, haben aber keinen Ruhepunkt außerhalb derselben. Vielleicht sind es Männer mit Erfahrung und Urteil. Sie haben zweifellos geistreiche und sogar nützliche Einrichtungen erfunden, für die wir ihnen aufrichtig danken. Aber all ihr Witz und ihre Brauchbarkeit bleiben innerhalb gewisser, nicht sehr ausgedehnter Grenzen. Sie vergessen gerne, dass die Welt nicht von der Politik und der Nützlichkeit regiert wird. Für die Gesetzgebung ist in Amerika kein Genie erschienen. die findet man ohnehin selten in der Weltgeschichte. Es gibt Rhetoren, Politiker und mundfertige Leute zu Tausenden. Aber der Redner hat seinen Mund noch nicht geöffnet, der fähig wäre, die umstrittenen Fragen des Tages zu klären. Wir schätzen die Beredsamkeit um ihrer selbst willen nicht wegen irgendwelcher Wahrheiten, die sie vielleicht äußern könnte, oder wegen eines Heldensinns, den sie vielleicht in uns weckt. Unsere Volksvertreter haben den Wert des freien Handels, der Freiheit, der Gemeinsamkeit und der Rechtlichkeit für eine Nation noch nicht schätzen gelernt. Sie haben nicht einmal Talent oder Befähigung für verhältnismäßig bescheidene Angelegenheiten der Besteuerung, des Geldwesens, des Handels, der Industrie und Landwirtschaft. Wenn wir uns zu unserer Führung nur auf die wortreiche Schlauheit unserer Kongressabgeordneten verlassen wollten, ohne dass diese durch die abgeklärte Erfahrung und wirksame Beschwerden des Volkes in die rechte Bahn geleitet würde, dann würde Amerika seinen Rang unter den Nationen nicht lange behalten. 800 Jahre hat man am Neuen Testament geschrieben, obwohl ich vielleicht kein Recht habe, darauf hinzuweisen. Aber wo ist der Volksvertreter, der genug Talent hat, das Licht zu nutzen, das es auf die Wissenschaft der Gesetzgebung wirft? Die rechtmäßige Regierungsgewalt, auch von der Art, welcher ich mich gerne unterwerfe, denn ich gehorche leichten Herzens denen, die mehr wissen und besser handeln als ich, und in vielen Stücken auch denen, die nicht einmal mehr wissen und besser handeln, diese Regierungsgewalt ist immer unvollständig. Um nämlich unbedingt gerecht zu sein, muss sie Vollmacht und Zustimmung der Regierten haben. Sie kann kein umfassendes Recht über mich und mein Eigentum haben, sondern nur so weit, wie ich zustimme. Der Fortschritt von einer absoluten zu einer beschränkten Monarchie, von einer beschränkten Monarchie zur Demokratie, ist ein Fortschritt in Richtung auf wahre Achtung vor dem Individuum. Sogar der chinesische Philosoph war weise genug, das Individuum als die Grundlage des Reiches anzusehen. Ist die Demokratie, wie wir sie kennen, wirklich die letztmögliche Verbesserung im Regieren? Ist es nicht möglich, noch einen Schritt weiter zu gehen bei der Anerkennung und Kodifizierung der Menschenrechte? Nie wird es einen wirklich freien und aufgeklärten Staat geben, solange sich der Staat nicht bequemt, das Individuum als größere und unabhängige Macht anzuerkennen, von welcher all seine Macht und Gewalt sich ableiten, und solange er den Einzelmenschen nicht entsprechend behandelt. Ich mache mir das Vergnügen, mir einen Staat vorzustellen, der es sich leisten kann, zu allen Menschen gerecht zu sein und der das Individuum achtungsvoll als Nachbarn behandelt. Einen Staat, der es nicht für unvereinbar mit seiner Stellung hielte, wenn einige ihm fernblieben, sich nicht mit ihm einließen und nicht von ihm einbezogen würden, solange sie nur alle nachbarlichen, mitmenschlichen Pflichten erfüllten. Ein Staat, der solche Früchte trüge und sie fallen ließe, sobald sie reif sind, würde den Weg für einen vollkommenen und noch ruhmreicheren Staat freigeben, einen Staat, den ich mir auch vorstellen kann, den ich bisher aber noch nirgends gesehen habe.